Herr Jesus, danke schön, dass Stille nicht tot ist, wenn wir zu dir aufschauen. Und danke, dass all das, was an Durcheinander in uns ist, an Gedanken, vielleicht an Sorgen oder vielleicht auch Ärger oder was auch immer da gerade so durch unser Hirn geistert, wir halten dir das hin und bitten dich um Gnade zum Hören, aufzuschauen zu dir und Segen zu empfangen von dem, was du gibst. Amen. Hattet ihr schon mal eine Begegnung mit einem Engel? Jetzt wäre ich ja mal gespannt. Ich bin sicher, dass viele von euch schon Engel begegnet sind und ich nehme das aus einem Vers aus dem Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 2, da steht nämlich, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Jemand hat sich mal so verabschiedet, der wurde, also war zu Gast in einer Privatfamilie und hat diesen Vers zitiert und dann gesagt, manche wissen es nicht, jetzt wisst ihr es. Ja, Gastfreundschaft ist eine Stärke unserer Gemeinde. Viele von euch sind sehr gastfreundlich und damit seid ihr Engeln begegnet, bestimmt schon, ohne es zu wissen. Mein Vater, das ist jetzt eine umgekehrte Geschichte, hat durch irgendeine Situation, die habe ich nicht mehr in Erinnerung, sich auf der Autobahn gedreht. Also war glatt, nass, Schnee, weiß ich nicht mehr. Und stand entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn. Das war ein großer Schreck. Und dann hat er gesehen, dass hinter ihm, also in dem Fall dann vor ihm, ein Auto war, das sofort Warnblinklichtanlage angemacht hat und langsam gefahren ist und den ganzen Verkehr dahinter aufgehalten hat. So, dass er gefahrlos umdrehen konnte und ist an den Seitenstreifen gefahren und ich weiß nicht, ob noch Leute kamen oder Zusammenhänge, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann gedacht, ich muss mich bedanken bei diesem Autofahrer. Aber das Auto war weg und der Fahrer auch. Und er hat das so erzählt, gedacht, war das ein Engel? Könnte sein, oder? Könnte sein. Also das war eine ganz tiefgreifende Erfahrung für ihn, wo er gemerkt hat, Gott ist für ihn da und passt auf. Gott hat seinen Boten geschickt. Meistens begegnen Engel auch in der Bibel in menschlicher Gestalt. Dass sie da Flügel haben und so, das taucht nur ganz, ganz wenigen Stellen auf. Und gleichzeitig spüren Menschen, die Engel begegnen, da ist was Besonderes. Gott begegnet mir durch diesen seinen Boten. Von so einer Begegnung hören wir heute, also Gott sendet seinen Boten und das mitten hinein in einen ganz gewöhnlichen Gottesdienst. Und ich lese aus Lukas 1 ab Vers 5 bis 25, ein paar Verse lasse ich aus. Das ist ein sehr langer Text. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abija. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron, also dem ersten Priester von Israel. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abija an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Weiter ab Vers 18. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glaubenden geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. In den ersten 5 Monaten lebte sie völlig zurückgezogen und verließ das Haus nicht. Der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Zacharias begegnet einem Engel. Und das verändert das Leben, sein Leben und das Leben seiner Frau unglaublich tiefgreifend. Und es bringt einen positiven Impuls in das ganze Volk Israel. Es ist nicht nur für ihn, es ist für Israel wichtig. Der Sohn wird Johannes der Täufer sein. Und er hat die Aufgabe gehabt, Jesus anzukündigen und den Weg für ihn vorzubereiten. Und alles beginnt mit einem ganz gewöhnlichen Gottesdienst. Jeden Morgen und Abend fand dieser Gottesdienst im Tempel statt. Und der Tempel war eben der Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich meinem Volk in besonderer Weise begegnen. Der Ort der großen Feste, der Ort der Anbetung, der in Form von Opfern, von Liedern, von Gebeten, der Ort der Bitte und der Fürbitte, der Ort der Verkündigung von Gottes Wort. Und dort setzt Gott an und setzt seine Geschichte mit Israel und mit allen Menschen fort. Und Teil dieses Gottesdienstes war dieses Weihrauchopfer im Tempel. Und die Gottesdienstgemeinschaft wartete vor dem Tempel und betete dort, denn nur die Priester durften in das Heiligtum. Und dann gab es noch ein Allerheiligstes, da durfte nur der oberste Priester einmal im Jahr reingehen. Also es war was ganz Besonderes eigentlich. Aber es war insgesamt ein ganz normaler Gottesdienst. Und während der Gebetszeit nahm er dann, also der Priester, der dran war, in diesem Fall Zacharias, den Weihrauch und opferte ihn auf dem Räucheraltar, also verbrannte das, den Weihrauch, sodass ein wohlriechender Duft zu Gott aufstieg. Und mit diesem Rauch und mit diesem Duft, das war das Symbol dafür, dass Gott die Gebete seiner Leute, also dass sie zu ihm hinaufgetragen wurden, vor seinen Thron. In der Offenbarung lesen wir das auch, Offenbarung 5, Vers 8 und 8, Vers 3 bis 4, dass unsere Gebete zu Gott aufsteigen und dort gesammelt werden, also gehört werden. Sie gehen nicht nur bis zur Decke. Und dieses Räucheropfer war ein sinnliches Zeichen dafür, dass das so geschah. Und dann gab es 24 Abteilungen von Priestern, die jeweils eine Woche lang Dienst taten im Tempel. Und das waren zwischen 5 und 9 Priester pro Abteilung. Und wer dann an einem Tag welchen Dienst tat, das wurde ausgelost. So waren sie das gewohnt. Und er war jetzt eben für das Räucheropfer zuständig. Nichts Besonderes, das kannte er alles wie gewohnt. Und Gewohnheiten sind gut. Wir haben das gerade schon gehört. Gewohnheiten helfen uns, unser Leben zu strukturieren. Sie reduzieren Stress, weil ich nicht jedes Mal überlegen muss, was ich denn als nächstes tun muss. Was wir gewohnt sind, das gibt uns auch Sicherheit. Was man gewohnt ist, das kann aber auch ganz gewöhnlich werden und dann selbstverständlich und dann nicht mehr interessant oder auch langweilig. Immer dasselbe. Die gleiche Routine, der gleiche Ablauf. Das jüdische Volk hat gewusst, wie es das verhindern konnte, dass es langweilig wird. Sie haben im Ablauf ihrer Feste nämlich eingebaut, warum sie diese Feste feiern. So wurde zum Beispiel das Passafest so eingeleitet, und das Passafest war das Fest, das erinnerte an die Befreiung Israels aus Ägypten. Und am Abend vor diesem Fest, beziehungsweise am Abend begann dieses Fest, gibt es einen Ablauf, der festgelegt war, und in diesem Ablauf fragt der jüngste Sohn der Familie, warum feiern wir dieses Fest? Und das in mehreren Runden, also stellt mehrere Fragen, und der Familienvater hatte die Aufgabe, das zu beantworten und das zu erzählen. Und so wurden die Feste nicht einfach nur gefeiert, weil man das so macht, weil Gott das so gesagt hatte, sondern es wurde immer erklärt, warum feiern wir dieses Fest, was steckt dahinter, woran erinnern wir uns. Und so blieb die Tradition lebendig und die Beziehung aller Generationen zu Gott wurde dadurch gefestigt. Bist du es gewohnt, in den Gottesdienst zu gehen, sonntagmorgens? Ist gut so. Jesus und Paulus hatten auch diese Gewohnheit. Die Frage, die ich dir stelle und die deine Kinder, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Enkel dir auch stellen, warum machst du das eigentlich? Weil man das als Christ so macht? Oder was antwortest du? Warum gehst du in den Gottesdienst? Was erwartest du? Würdest du sagen, ja, es steht in der Bibel? Vielleicht würdest du sagen, ja, er gehört zum Christsein. Vielleicht sagst du auch, und das ist auch kein schlechter Gedanke, da treffe ich meine Freunde und meine Verwandten. Diese Begründungen reichen nicht aus, um die nächste und übernächste Generation für den Gottesdienst zu begeistern. Das ist zu dünn als Begründung. Gottesdienst ist viel mehr als nur, ich bin es gewohnt und es tut mir gut. Und ich möchte euch einige Ideen anbieten, was Gottesdienst sein könnte. Menschen sollen mitten im Gottesdienst erleben, dass der Vater im Himmel sie herzlich willkommen heißt. Sie sollen erleben, dass Jesus ihnen die Tür zum Vater im Himmel geöffnet hat. Sie sollen erleben, dass sie durch diese Tür hindurchgehen können und ins Reich Gottes eintreten dürfen. Und sie sollen erleben, dass Jesus all das wegnimmt, was verhindert oder was uns blockiert, durch diese Tür zu gehen, uns an Jesus zu hängen. Und es kann sein, dass du dich klein und unbedeutend und unwichtig fühlst. Wie kann der große Gott auf mich achten und dass ich ihm wichtig bin? Ja, das ist aber so. War vor 2 Wochen, habe ich darüber gepredigt. Oder mancher erlebt sich schmutzig, weil er oder sie missgebaut hat in ihrem Leben und vielleicht denkt, das darf niemand wissen, weil andere dann mit Fingern auf mich zeigen. Und du sollst erleben, dass Jesus zu dir kommt und sagt, ich wasch dich rein. Und dann darfst du durch die Tür gehen. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil du mir wichtig bist. Und Menschen sollen erleben, dass sie hier nicht beschämt, sondern wertgeschätzt werden. Sie sollen erleben, dass Gottes Geist uns zu einer Einheit zusammenschweißt, obwohl wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, obwohl wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind und obwohl wir ganz unterschiedliche familiäre und auch religiöse Prägungen haben. Sie sollen erleben, dass Menschen in unserer Mitte innerlich und äußerlich heil werden, dass Gott unsere Gebete hört. Auch wenn er manche nicht erhört, aber er hört alle unsere Gebete und nimmt sie ernst. Sie sollen erleben, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen, auch wenn er uns schwere Lebenssituationen zumutet. Sie sollen erleben, dass Gott lebendig ist und in meinen Alltag hineinspricht, in das, was ich aus der Woche mitgebracht habe. Und ich möchte euch mal ansprechen, die ihr Kinder von gläubigen Eltern seid, bin ich auch. Und euch, die ihr kritische und zweifelnde Zuhörer seid, Glaube an den lebendigen Gott ist viel mehr als eine Sammlung religiöser Gewohnheiten. Es bedeutet, immer wieder von der Gegenwart Gottes berührt und durchdrungen zu werden. Es bedeutet, seine Kraft zu erleben. Es bedeutet, dass er uns befähigt, die größten Herausforderungen mit seiner Hilfe zu bewältigen. Und dazu brauchen wir einander, dazu brauchen wir Gottes Wort, dazu brauchen wir, dass wir füreinander beten. Dafür beten wir ihn an und loben ihn in Gebeten und Liedern durch unser Reden und auch durch unseren Umgang miteinander. Und so wird Gemeinde zu einem Zuhause, wo ich hingehöre, zu einer Familie, in der ich geliebt werde und zu einem Krankenhaus, in dem ich heil werden kann. Das lese ich nochmal, sage ich nochmal, weil es für mich eine ganz wichtige Definition für Gemeinde ist. Ein Zuhause, wo ich hingehöre, eine Familie, in der ich geliebt werde und ein Krankenhaus, in dem ich heil werden darf. Und wenn das unser Ziel ist, dann lasst uns darum ringen, wie wir das gestalten, wie wir das am besten hinbekommen, wie Menschen, die heute leben, das hier in unserer Mitte erleben können. Und dann lasst uns kreativ sein. Lasst uns darum beten und erwarten, dass Gott, dass das Licht Gottes in unserer Mitte für Menschen, für uns selbst, für dich und für mich erlebbar wird. Für die, die ihn schon kennen und die, die Gottesdienst für eine total langweilige Zeitverschwendung halten. Also gebt euch nicht damit zufrieden, einer Gewohnheit zu folgen. Das leuchtet nicht. Zacharias geht seinem gewohnten Gottesdienst nach. Von Zacharias und Elisabeth wird mit größter Achtung gesprochen. Sie liebten Gott von ganzem Herzen und das drückten sie nicht nur im Tempel aus, sondern in ihrem ganzen Alltag. Sie lebten nach dem, was Gott ihnen sagte und nahmen sein Wort ernst. Und Zacharias erfüllt im Tempel so nicht einfach seine Pflicht als Priester. Er führte nicht einfach nur religiöse Zeremonien durch. Er pflegte nicht nur die Tradition, sondern sein Dienst im Tempel spiegelte das wider, was er im Alltag sowieso lebte. Und Christsein, auch das haben wir gerade schon gehört am Anfang des Gottesdienstes, findet hauptsächlich im Alltag statt. Da verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens. Und Sonntag ist dann ein besonderer Tag der Begegnung mit Gott, ein Tag, in dem wir eben mit anderen zusammen ihn ehren und ihn anbeten und Gott feiern. Und Zacharias tat das mit Hingabe. Und gleichzeitig quälte ihn eben dieser große Schmerz. Sie hatten keine Kinder. Und in der damaligen Gesellschaft galt das als Schande. Gott hat das nie gesagt, dass es ein Makel ist. Und das bedeutet, dass man nicht gesegnet ist. Schon in der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, steht, dass auch die, die keine Kinder haben, bei ihm hochgeachtet sind. Und wie oft mag Zacharias an diesem Räucheraltar gestanden haben und den Weihrauch geopfert und gesehen, wie der Rauch aufsteigt nach oben zum Thron Gottes und hat seine Gebete mitgeschickt. Und gebetet, ja, schenk uns Kinder. Und es ist nicht passiert. Jetzt hatten sie sich damit abgefunden. Sie waren alt, zu alt. Kinder kriegen unmöglich, vorbei. Und trotzdem blieben sie an Gott dran. Sie dienten ihm weiter. Sie lebten nach dem Motto, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich will dir weiter dienen und mit dir leben. Und mitten in dieses ganz normale Leben greift Gott ein zu einer Zeit, wo niemand mehr mitgerechnet hat. Gott schickt seinen Boten zu Zacharias. Er erschreckt. Er erlebt gleichzeitig Gottes Liebe und Macht wie nie zuvor. Und Gott hat seine früheren Gebete so erhört und die von Elisabeth, dass niemand von einem Zufall reden kann. Und das war ein echtes Wunder. Das ist so unglaublich, dass Zacharias es nicht glauben kann. Seine bisherigen Erfahrungen lassen das nicht zu. Auch sein Wissen über Biologie und Kinderkriegen lassen das nicht zu, dass er das glauben kann, was der Bote Gottes zu ihm sagt. Abraham und Sarah, die Stammeltern Israels, die haben auch im hohen Alter ein Kind bekommen, als sie nicht mehr damit rechneten. Ja, aber das war damals, steht in der Bibel, aber das galt doch jetzt nicht für sie. Zacharias zweifelt daran, dass dieser Engel, der direkt vom Thron Gottes kommt, die Wahrheit sagt. Und er fordert einen Beweis. Und den bekommt er auch. Nicht so angenehm für ihn. Er kann nicht mehr sprechen. Dieser Engel verordnet ihm Stille, bis sein Sohn geboren werden wird. Und in dieser Stille kann er Gott begegnen und all seine Zweifel vor ihm ausbreiten und seinen Dank und sein Lob. Aber er kann nicht mehr sprechen. Und dann wird Johannes geboren irgendwann und er nennt ihn Johannes und alle sagen, wieso sagst du Johannes? Weil die Tradition verlangt einen anderen Namen, aber er sagt, nein, Johannes, denn der Engel hat es gesagt. Und in dem Moment kann er widersprechen, weil er Glauben ausgedrückt hat damit, Vertrauen zu Gott. Und dann lobt er Gott. Also was traust du Gott zu? Betest du aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen oder auf Grundlage des Wortes Gottes? Vertraust du Gott auch dann, wenn deine Gebete anscheinend ins Leere gehen, nicht erhört werden zumindest? Vertraust du Gott auch dann oder hörst du auf zu beten? Hörst du auf zu vertrauen und sagst, ey Gott, lass mich in Ruhe. Ich wollte was von dir, was mir wichtig war und du hast es mir nicht gegeben. Jetzt lass mich in Ruhe, jetzt gehe ich weg. Und das, was deutlich wird, auch in diesem Räucheropfer, ist, Gott hört alle Gebete. Nur manchmal hat er andere Vorstellungen, sie zu erfüllen, als wir es gerne hätten. Zacharias begegnet Gott mitten in einem ganz normalen, gewöhnlichen Gottesdienst, ganz anders, als er es erwartet hätte. Und Gottesdienst wird zu einem Ort der Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Wenn du genau das erwartest, in einem ganz gewöhnlichen Gottesdienst, wird Jesus zu mir reden, wird an mir handeln, wird mich segnen, wird mich beschenken. Erwarte nicht einen Gottesdienst, der perfekt ist, du wirst immer enttäuscht sein. Wir sind nicht perfekt, keiner von uns. Erwarte auch nicht, dass deine Wünsche erfüllt werden an einen Gottesdienst, du wirst immer was zu meckern finden. Immer. Egal, wie sehr wir uns hier vorne anstrengen. Erwarte, dass du Gott begegnest. Und dann wird er dich überraschen mit seiner Gegenwart. Nicht jeden Sonntag. Aber wenn du nur ab und zu kommst, dann verringerst du die Chance, dass Gott dir hier begegnen kann. Ich hatte am Anfang gesagt, dass Jesus und Paulus auch in den Gottesdienst gegangen sind. Das war ihre Gewohnheit. Und sie gingen nicht dahin, weil der Gottesdienst ihnen gefiel. Jesus gefiel ganz vieles nicht einem Gottesdienst in Israel. Und er geht trotzdem hin. Und auch Paulus hatte seine Mühe mit den Gottesdiensten, in denen er war. Sie gingen zum Gottesdienst, weil sie erwarteten, dass Gott durch Gottes Wort, durch Gebete, durch die Anbetung, die auch im Singen stattfindet, und durch Gespräche mit anderen an ihnen und durch sie wirkt. Und das ist das Zweite. Also, was ist deine Erwartung? Richte sie nicht an Menschen. Richte sie an Gott. Und das Zweite, Jesus ging zum Gottesdienst und auch Paulus, um selber ein Segen zu sein. Sie hatten die Bereitschaft, dass Gott durch sie andere beschenkt, andere segnet. Und so wurden sie, sie wollten zu Engeln Gottes werden, zu Boten Gottes für andere. Wir hatten am letzten Donnerstag unsere Weihnachtsfeier als Gemeindeleitung und ihr aus der Jugend habt uns den Raum vorbereitet, Getränke besorgt, dekoriert und uns bedient in der ganzen Zeit und nachher aufgeräumt, super aufgeräumt. Ich wollte euch sagen, ihr wart Engel für uns. Boten Gottes, es war super schön. Vielen, vielen Dank. Wenn wir anderen so dienen, werden wir zu Engeln Gottes für andere. Am Büchertisch, die dort die Bücher aussuchen und sich schicken lassen, auspacken und schön machen dort alles und bereitstehen für Gespräche und Beratung. Ihr seid Engel Gottes für die, die sich da umgucken. Ihr, die ihr in der Küche seid, jetzt sind auch welche schon in der Küche und bereiten alles vor, dass wir nachher Tee trinken und Kaffee trinken und sitzen und stehen und unterhalten können. Es sind Engel Gottes. Macht bitte nicht einfach nur euren Job. Das ist zu wenig. Sondern ihr seid Boten Gottes, durch die er wirken möchte, zum Segen für andere. Also wenn du Gott in unserer Mitte erleben willst, dann komm nicht einfach nur, um bedient zu werden und zu konsumieren. Dann bitte Gott, dass er dich zum Segen setzt für andere. Das ist manchmal nur ein Lächeln. Oder ein schön, dass du da bist. Oder, du, ich kenne dich gar nicht, ich habe ja noch nie miteinander gesprochen. Wer bist du eigentlich? Oder indem du betest für die, die hier vorne stehen. Weil jeder von uns ist aufgeregt. Jeder. Und möchte es gut machen. Und so wirst du ein Segensüberbringer und eine Segensüberbringerin. Ein Mutmacher und eine Mutmacherin. Und du wirst zum Engel für andere. Und dann wird der Gottesdienst niemals langweilig sein. Dann wirst du Gott erleben, Jesus erleben, mitten in einem Gottesdienst, wo du eigentlich sagen müsstest, der war mir nicht gefallen und der war ganz schlecht. Aber Gott kann dir darin begegnen, wenn du auf ihn dich ausrichtest. Und dann wird Gott mitten in einem normalen Gottesdienst für alle erlebbar. Dann wird unglaublich gewöhnlich zu unglaublich. Amen.